Ja, ich habe mal etwas gesehen in einer Predigt, das möchte ich jetzt gerne mal in gewissen Rahmen nachholen. Ich möchte euch mal bitten, euren Geldbeutel aus der Tasche zu holen und mal hochzuheben. So, was ihr jetzt in der Hand haltet, ist für viele Menschen der Tempel des 21. Jahrhunderts. Geld verspricht uns Macht, Sicherheit, Zukunft. Und es gibt wirklich viele Menschen, für die Geld ein und alles ist. In diesem Beispiel, das dürfen wir jetzt wegen Corona nicht machen, hat der Pastor gebeten, den Geldbeutel an die rechte Person weiterzugeben. Wenn wir das machen würden, würden wir feststellen, das wird uns schon echt schwerfallen, unseren Geldbeutel auszahlen zu geben. Und dann hat er noch gemeinerweise gesagt, und die Person, die jetzt euren Geldbeutel hat, jetzt wird eine Kollekte gesammelt und die darf entscheiden, was mit eurem Geld die Kollekte Anna wird sich freuen, aber wir lassen das mal jetzt. Das können wir gerade nicht tun. Man sieht, wie schwer ihm das fällt. Das Geld hat irgendwie mit unserem Leben manchmal mehr zu tun, als uns lieb ist. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Jesus mehr über Geld gesprochen hat, als über alles andere. Also von den Gleichnissen, die Jesus uns mitgegeben hat, ist der große Teil der Gleichnisse, 18 von 35 oder so, beschäftigen sich mit dem Thema zum Beispiel Geld, wie man mit Geld umgeht, so ist erstaunlich. Jesus hat mehr über Geld und den Umgang mit Geld gesprochen, als über Hölle und Himmel. Warum hat Jesus das gemacht? Ich glaube, weil er wusste, dass es uns schwerfällt, unseren Geldbeutel aus der Hand zu geben. Und wir sind in der Bergpredigtreihe und dann sieht man, dass Jesus hier dieses Thema wieder aufgreift, Christen und ihre Investitionen. Ich habe vier kurze Gedanken, den ersten habe ich mir überschrieben, der Haltbarkeitstest. Wenn ihr Eier auf Haltbarkeit testen wollt, ist das relativ einfach. Eier ins Wasser legen, wenn sie ganz unten schwimmen, sind sie frisch. Wenn sie ganz oben schwimmen, sind sie alt, dann könnt ihr höchstens noch mit den werfen und so in der Mitte geht es noch. Also Eier kann man leicht prüfen, aber der Haltbarkeitstest für Geld ist etwas schwieriger. Das hat nämlich, Jesus stellt die Frage, wie beständig oder wie haltbar sind unsere Schätze? Und wir haben in unserem Text gehört, die Verse 19 und 20, da sagt eben Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen. Und wo Diebe nicht einbrechen. Also wenn Jesus über Geld und Schätze spricht, gibt es Dinge, die er nicht meint. Also Jesus meint nicht, dass wir Menschen alles weggeben sollen. Es gab ja auch Christen, die behauptet haben, Christ darf nichts mehr besitzen. Das meint Jesus nicht, dass man alles weggeben soll, was man besitzt. Es gibt nur eine Stelle im Neuen Testament, wo Jesus den reichen Jünglingen auffordert, alles zu geben, weil das sein Gott war. Sonst wird eher darauf hingewiesen, dass man dem Geld sinnvoll umgehen soll. Zum Beispiel das Felsengrab, das Jesus bekommt von Josef von Arimathea. Da steht extra in der Bibel, Josef von Arimathea war reich. Und als er ein Jünger Jesu geworden ist, ist er scheinbar auch reich geblieben. Jesus meint auch nicht, dass es falsch ist, Geld sinnvoll zu investieren. Im Gegenteil, im Gleichnis der Talente sagte er sogar, dass er erwartet, dass Menschen mit den anvertrauten Talenten gut umgehen. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Was Jesus auch nicht meint, ist, dass Christen nicht sparen dürfen. Denn wenn ihr mal ins Alte Testament guckt, als die Hungersnot über die Welt kommt, kann Jakob seine Söhne nach Ägypten schicken, Essen zu kaufen. Warum? Weil er Geld gespart hat. Er hatte etwas, mit dem er zur Not Vorsorge treiben konnte. Also Jesus meint auch nicht, dass man nicht sparen darf. Und er meint auch nicht, dass man sich nicht schöne Dinge kaufen und genießen darf. Also Gott ist nicht dagegen, dass wir mit unserem Geld eben auch mal etwas für uns kaufen, was uns gefällt. Was Jesus meint, wenn er über die Schätze spricht, ist eben, dass er nicht gegen Geld ist, sondern wenn man dem Geld eine Bedeutung gibt, die dem Geld nicht zusteht. Wenn das Geld plötzlich ins Zentrum des Lebens rückt und eben Gott verdrängt. Wieso ist er der Meinung, dass es wichtig ist, mit Geld, er spricht hier von vergänglichen Schätzen. Weil Jesus eben weiß, unser irdischer Besitz ist vergänglich. Also was wir hier haben, kann auch am nächsten Tag plötzlich weg sein. Viele Leute haben ihr Geld verloren, als diese Aktienkatastrophe war, dieser Aktienmarkt eingebrochen ist. In den USA sind viele Leute, die ihre Rente in Aktienfonds angelegt haben, plötzlich mittellos gewesen. Dein Geld kann verschwinden, ohne dass man das manchmal so im Blick hat. Und du kannst deinen Besitz auch nicht mitnehmen. Es gab mal einen ägyptischen Pharao, ihr wisst, dass die Pharaonen wurden immer begraben mit Schätzen, darum sind die Schatzsucher so bemüht, die Pyramiden zu räumen. Ein Pharao, Khufu hieß der, der lebte 2500 vor Christus, der hatte sozusagen das Beste, was es gab, an Faltmöbeln mitbekommen, eine 43 Meter lange Segeljacht, die war so zusammengefaltet, er hat gleich noch Diener mit ins Grab bekommen, die wurden leider dann mitbeerdigt. Die sollten dann im Himmel für ihn, also im Schilfmeer, das ist die Version des Himmels der Ägypter, sollten sie sein Boot wieder aufbauen, sein Faltboot, damit er im Schilfmeer gut leben kann. 4500 Jahre später wurde das Grab leer gemacht und dieses Faltboot lag da immer noch. Das konnte er nicht mitnehmen. Wir kennen diesen Satz, das letzte Hemd hat keine Taschen. Also unser Reichtum kann verschwinden, er kann sich auflösen, er kann weg sein. Und Jesus sagt, himmlische Schätze, die sind anders, die bleiben, die sind mottensicher, rostsicher, unvergänglich, diebstahlsicher. Von welchen Schätzen spricht Jesus? Ich denke, die Antwort liegt in dem, was Jesus später am Ende des Kapitels 6 sagt. Da gibt er den Christen mit und sagt, trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen, was ihr braucht. Und was Jesus meint, ist, wir sollen in Gottes Reich investieren. Das sind Dinge, die bleiben. Wie könnte das aussehen? Ich kann zum Beispiel in Gottes Reich investieren, indem ich mich Gott hinhalte und sage, Gott, verändere ich mich mehr in dein Bild, präge mich mehr. Ich möchte dir ähnlicher werden. Ich möchte ja, mehr von dir lernen. Ich kann in Gottes Reich investieren, indem ich in Menschen investiere. Gottes Schätze sind nicht Dinge, sondern Menschen. Gott liebt Menschen. Und wenn ich in Menschen investiere, die auf der Suche sind, die in Not sind, denen es nicht gut geht, dann investiere ich in Dinge, die bleiben. Ich investiere in Gottes Reich, indem ich zum Beispiel aktiv bete für Missionen, für Dinge, die mir wichtig sind, die Gott mir aufs Herz legt, indem ich missionarische Arbeit, christliche Arbeit unterstütze, auch geldmäßig. Indem ich von Jesus erzähle, investiere ich in sein Reich. Und Jesus sagt, das hat bleibende Folgen, solche Investitionen sind sinnvoll. Das hält, der Haltbarkeitstest. Wie haltbar ist das, worin du investierst? Und dann spricht Jesus von einem Herzenstest. Er konkretisiert das noch und sagt, worin investierst du dich? Ich habe das Beispiel gelesen von einer Oma, die bei ihren Enkeln Unterschiede gemacht hat. Sie hatte Enkel gehabt, die sie geliebt hat und Enkel, die den Eindruck hatten, von ihrer Oma nicht geliebt zu werden. Woran haben die das deutlich gemacht? Wenn es an Weihnachten Geschenke gab, gab es für die geliebten Enkel kostbares neues Spielzeug, tolle Sachen, gute Kleidung. Und diese ungeliebten Enkel, die das so empfunden haben, die bekamen Sachen vom Flohmarkt oder eben Reste und haben das daran gemerkt, dass auf ihren Geschenken noch so ein handgeschriebener Flohmarktzettel war oder die Kleider, die sie bekommen haben, dreckig waren, gar nicht gewaschen waren. Und die Oma hat also festgelegt, sie investiert in das, was sie liebt und die anderen Enkel fühlten sich eben von der Oma ungeliebt, gehasst, nicht geschätzt. Und Jesus sagt, das ist unser Leben. Wir investieren in das, was wir lieben. Das, was uns auf dem Herz liegt, darin investieren wir unsere Zeit, unser Geld, unsere Gaben. Jesus sagt das mit diesem Wort, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Wir denken manchmal, unser Schatz, dass unser Geld schon meinem Herzen folgen wird. Was ich im Herz habe, wird gewinnen. Aber Jesus sagt, das stimmt nicht. Er sagt, gewinnen wird das, wo dein Schatz ist, weil da wird dein Herz dich hinziehen. Er sagt, diese Schätze haben Sogkraft. Die ziehen dich sozusagen zu sich und nicht die Schätze zum Herz, sondern du wirst zu dem gezogen, was dir eben für dich ein Schatz ist. Jesus sagt das mal im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da hat er dieses Beispiel, dass Samen auf die Erde gestreut wird. Und er spricht in Matthäus 13, Vers 22 davon, dass es auch manches unter Dornen fällt. Und das unter Dornen, da spricht er vom trügerischen Reichtum. Der Reichtum, der vorgaukelt, alles ist sicher, ist gut, sagt er, die Dornen überwuchen alles und ersticken letztlich den Glauben. Das Leben mit Gott, das geistliche Leben. Also nochmal ganz wichtig, Jesus sagt, da wo dein Schatz ist, dahin wird es dein Herz ziehen und nicht andersrum, wie wir eben manchmal meinen. Und er sagt, Besitztümer können sich deshalb zum Zentrum unseres Lebens entwickeln. Das ist die Gefahr daran. Die Frage an dich und mich, wo ist dein Schatz? Wenn man das fragen will, wo unser Schatz ist, hat mal Billy Graham diesen Satz gesagt, der fordert heraus. Er hat gesagt, unser Konto ist ein theologisches Dokument. Es zeigt, wen oder was wir tatsächlich lieben. Es zeigt, wen oder was wir tatsächlich lieben. Jesus, ist es wichtig, dass Geld für uns etwas ist, was eine Gabe ist, mit dem wir Menschen Gott dienen sollen, was wir vernünftig anwenden sollen, auch für uns. In Haggai 2 sagt Gott einmal, denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Jesus sagt, letztlich gehört alles Geld mir. Also auch was ich verdiene, was du verdienst, ist letztlich das, was Gott dir und mir zur Verfügung stellt, damit wir damit weise umgehen. Also ich soll ein Haushalter sein der Finanzen, die Gott mir anvertraut hat. Und wenn ich weiß, dass das, was ich besitze, letztlich Gott gehört, dann kann mich das auch entspannen, weil ich weiß, für manches ist dann auch Gott verantwortlich. John Wesley hat einmal erfahren, dass sein Haus abgebrannt ist, als er weg war und auch seine Familie nicht im Haus war. Und da hat er gesagt, es ist des Herrn Haus, soll der sich drum kümmern. Warum konnte er das sagen? Weil er wusste, letztlich ist das, was ich besitze, gehört Gott. Haben wir so eine Freiheit? Ich weiß nicht, ob wir das so einfach sagen könnten, ob wir das auch so sagen müssen, aber eins wurde deutlich, für ihn war sein Schatz nicht das, was er besaß. Jesus nennt noch einen dritten Test. Er spricht vom Augentest. Worauf fokussieren wir uns? Das ist so ein ungewöhnliches Bild, das er gebraucht. Er sagt, das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Also Jesus macht etwas deutlich. Er sagt, wir Menschen schauen auf etwas, entweder auf Gott oder auf das, was sonst die Stelle Gottes einnehmen will. Das kann eben auch der Materialismus, das Geld sein. Und Jesus beschreibt das in einem Bild. Er sagt, stell dir vor, dein Leib wäre wie ein Raum und damit es in dem Raum hell wird, muss das Fenster gut sein. Weil das Fenster muss geputzt werden, klar sein. Du musst überhaupt ein Fenster haben, das Licht muss durchkommen und dann wird der Raum automatisch hell, wenn wir nicht die Jalousien zuziehen. Und das nennt Jesus gut. Und er sagt, ein gutes Auge ist, vom griechischen Wort bedeutet das zielstrebig, beständig. Ein Auge, das beständig an Gott orientiert ist, auf Gott schaut, das bezeichnet Jesus als ein gutes Auge, das den Körper eben hell macht, das dafür sorgt, dass in meinem Leben Gottes Licht strahlen kann. Und Jesus sagt, wer so ist, auf Gott ausgerichtet ist, der sammelt automatisch Schätze im Himmel, der kann quasi gar nicht anders. Und darum ist es für uns immer wieder wichtig, wie es in Hebräer 12 heißt, das neuen Blick zu fassen, Jesus immer wieder in den Blick zu nehmen. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, heißt es da. Also ich muss bereit sein, nach oben zu gucken, auf Jesus zu gucken, immer wieder neu, damit er mein Herz füllen kann, in mir Licht wird. Und Jesus sagt, das Gegenteil ist, wenn dein Auge krank ist. Im Griechischen heißt das eher, wenn dein Auge böse ist. Ein böses Auge blickt eben nicht auf Gott, sondern es blickt auf Mammon, auf Geld, auf das, was Gottes Stelle einnehmen will. Und wenn Jesus hier im Thema Geld spricht, sagt er, ein böses Auge ist ein habgieriges Auge. Jemand, der nie zufrieden ist, der immer mehr möchte. Und der ist so in Beschlag genommen, dass Gottes Licht in ihn nicht hineinfallen kann, und es in ihm finster wird. Dieses Bild gebraucht Jesus. Ich möchte das mal ein Beispiel deutlich machen, damit ihr euch vorstellen könnt. Die Geschichte fand ich sehr dramatisch. Sus Orman, eine Amerikanerin, die berichtet, dass als sie 13 Jahre alt war, ihr Vater hatte so einen Imbiss, so eine Grillbude, und in der Grillbude fing das Pommesfett Feuer. Die Bude stand in Flammen. Der Vater konnte rechtzeitig aus der Bude rausrennen. Die Mutter und die Tochter haben das irgendwie mitgekriegt. Die wohnten nicht weit, waren dahin gekommen und haben ihre schöne Pommesbude abbrennen sehen. Bis der Vater gemerkt hat, dass er die Registrierkasse im Laden vergessen hat. Und in der Registrierkasse war alles Geld, das sie besaßen. Und dann hat diese junge Frau gesagt, ich musste mit ansehen, wie mein Vater in dieses flammende Inferno gerannt ist und versucht hat, die Registrierkasse zu retten. Und sie hat gesagt, er hat versucht, die Registrierkasse zu öffnen, aber durch die Hitze war die so verzogen, dass er die Kasse nicht aufbekam. Was hat der Mann gemacht? Sie hat gesagt, mein Vater hat die Registrierkasse so auf die Arme genommen, an die Brust geklemmt, ist nach draußen gerannt, hat die Kasse auf den Boden geworfen, die Haut hat sich von seinen Armen und der Brust gelöst, weil sie so heiß war, dass er üble Verbrennungen sich zugezogen hat. Und was hat sie daraus gelernt? Das Erschütternde war, sie hat daraus gelernt, Geld ist so wichtig, dass man dafür sein Leben riskiert, in ein brennendes Haus rennt und es retten will. Und sie hat daraus gelernt, ich habe gelernt, dass ich Geld verdienen muss, so viel Geld wie möglich, und dass Geld alles wert ist. Das prangert Jesus an, Habgier nicht loslassen können, unvernünftig das Leben gestalten. Und darum fragt Jesus dich und mich, worauf richtet sich unser Blick? Sind wir immer wieder bestrebt, auf Jesus zu schauen, oder lassen wir es zu, dass das Geld eine Stellung einnimmt, die ihm nicht zusteht? Und Jesus nennt den letzten Test den Herrschaftstest. Wer ist der Herr in unserem Leben? Was sind Menschen bereit, für 10 Millionen Dollar zu tun? Es gab einen Versuch in den USA, es gibt ein Buch, Der Tag, an dem Amerika die Wahrheit sagte. Da wurden Leute interviewt, was sie bereit wären, eben für 10 Millionen Dollar zu tun. Man muss sich vorstellen, 26% der Leute haben gesagt, ich würde mich von meiner Familie lossagen, also von meinen Eltern und den Verwandten. 23% haben gesagt, ich würde mich für eine Woche prostituieren, auf den Strich gehen für die 10 Millionen Dollar. 16% haben gesagt, ich würde meinen Ehepartner verlassen, ich würde weggehen. Und 3% haben sogar gesagt, ich würde meine Kinder zur Adoption freigeben, wenn ich dafür 10 Millionen Dollar hätte. Und es geht in Anführungszeichen nur um Geld. Und man sieht, wer Herr in unserem Leben ist, wenn man solche Fragen beantworten muss. Jesus sagt hier, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon war der Gott des Reichtums in Karthago, der hieß so. Und Jesus sagt, das Geld kämpft letztlich um die Herrschaft in deinem Leben. Das ist automatisch so. Geld, ich habe es am Anfang gesagt, verspricht uns Sicherheit, Zufriedenheit, man kann sich alles leisten, eine falsche Sicherheit. Wie ein Götze, der verspricht das Gleiche. Und Jesus sagt, das Problem mit dem Geld ist, das will letztlich deine ganze Aufmerksamkeit. Das Problem ist, dass auch Gott unsere ganze Aufmerksamkeit erwartet. Jesus hat einmal gesagt, als es um das höchste Gebot ging, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, du musst dich entscheiden. Jesus sagt nicht, es ist unklug, zwei Herren zu dienen, sondern er sagt, das geht nicht. Du wirst irgendwann den einen lieben und den anderen hassen. Du kannst das vielleicht eine Zeit lang tun, aber irgendwann musst du dich entscheiden. Und Jesus ist der Überzeugung bin ich auch, dass dein Leben, unser Leben zu wichtig ist, als dass wir uns auf etwas verlassen, was uns letztlich nicht tragen kann, auf das Geld. Dass es entscheidend ist, uns auf Jesus zu verlassen. Es gibt ein schönes Zitat, ich weiß leider nicht, von wem es ist. Da hat mal jemand gesagt, Geld ist ein wunderbarer Diener, aber ein furchtbarer Herr und Meister und ein abscheulicher Gott. Und ich denke, da ist was dran. Geld kann wirklich unser Leben bereichern, indem es dient, Aber wenn es uns eben fesselt, dann wird es schwierig. Jesus sagt, es geht um ein Entweder-Oder. Wenn es ums Thema Geld geht, sagt Jesus, da gibt es keine faulen Kompromisse. Du kannst nur einen Herrn haben und du musst dich entscheiden, wem du dienen willst. Und er sagt letztlich, deine Haltung zum Geld entscheidet, was es für dich ist, ob es ein Gottesdienst ist für Gott oder Götzendienst, weil wir mit dem Geld auf ungute Art und Weise umgehen. Ein Theologe hat einmal einen reichen Mann besucht, der wirklich sehr reich war, von Kindheit an. Und er war sehr bewegt davon, dass dieser reiche Mann es geschafft hat, demütig zu bleiben und mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen. Und da hat er ihn gefragt, wie hast du das hinbekommen, mit all diesem Reichtum, was ihr so besitzt, so bodenständig zu bleiben? Er hat gesagt, mein Vater hat uns als Kinder schon mitgegeben, alles, was wir haben, ist entweder unser Werkzeug oder unser Götze. Und ich habe mich entschieden, dass unser Geld, mein Geld, Werkzeug ist und nicht Herr. Dem Geld, sagt Jesus, liegt letztlich eine Macht inne, die wir immer wieder brechen müssen. Brechen in dem Sinne, dass wir dem Geld die Rolle zuweisen, die es hat, dass es eben uns dienen muss. Es gab einen Mann, Jacques Ellul, der hat gesagt, wir müssen Wege finden, um das Geld zu entweihen und seine Macht zu brechen. Da hat er einen Vorschlag gemacht, vielleicht wäre das es für euch, weiß ich nicht, mal durch die Straßen zu gehen und Geldscheine um sich zu werfen, um deutlich zu machen, ich breche die Macht des Geldes. Ob wir das so tun müssen, weiß ich nicht. Aber er sagt, wir müssen Wege finden, das Geld, dem Geld immer wieder die richtige Stellung zu geben. Und das kann eben bedeuten, dass ich großzügig spende für Mission, für Menschen in Not, für die Gemeinde. Es gibt viele gute Dinge, in die man das investieren kann. Wenn es für uns unvorstellbar ist, mal auf die Straßen zu gehen und vielleicht ein paar Geldscheine rumzuwerfen, könnte man vielleicht auch fragen, welche Stelle hat das Geld inzwischen in meinem Leben? Ist es wirklich noch ein Diener oder stehe ich in der Gefahr, dass ich dem Geld diene? Ich möchte das so abschließen. Ich hoffe, das wird deutlich, dass Jesus geht es nicht darum, dass wir mehr spenden müssen. Das ist nicht sein Anliegen, meins auch nicht. Sondern Jesus geht es darum, dass wir lernen, dem Geld die Rolle zu geben, die ihm zusteht, damit es uns nicht beherrscht. Damit wir auf Jesus gucken können. Damit unser Herz von ihm erfüllt wird. Und wir nicht, wenn es ums Geld geht, immer gleich in dem Herzen es grummelt und Unfrieden haben. Sondern dass ich sagen kann, Herr, es ist dein Geld, ich würde mir gerne das kaufen, darf ich das? Und Gott sagt oft, natürlich darfst du das, ich gönne es dir. Aber vielleicht sagt manchmal Gott dann auch nach Stelle, in diesem Moment habe ich etwas, was wichtiger ist. Da gibt es vielleicht Menschen in Not und ich möchte, dass du ihnen hilfst. Und es geht Jesus um diese Freiheit, dass eben Gott der Herr bleibt und das Geld ein Diener ist. Und das wünsche ich dir, dass er das immer wieder hinbekommt, indem wir vielleicht großzügig geben lernen, einstudieren, die Macht des Geldes brechen, uns bewusst sind, welche Stelle ihm gehört. Nochmal, das ist nicht die Lieblingsbotschaft der Pastoren, damit die Kollekte größer ist, sondern Jesus hat das gebraucht, weil er weiß, wie groß die Verführung ist, welche Macht das Geld hat. Schaut euch um, dieser Satz, Geld regiert die Welt, ist im begrenzten Maße richtig. Natürlich regiert letztlich Gott die Welt, aber für viele Menschen regiert Gott die Welt, regiert das Geld die Welt. Und das ist nicht so, wie Gott diese Welt sieht und wie wir sie sehen sollen. Deshalb möchte ich dir und mir Mut machen, auch dieses Thema Geld immer wieder ehrlich mit Gott zu besprechen. Das musst du mit niemand anderem tun, aber vor Gott zu klären, welche Stelle es hat, es vielleicht auf die richtige Stelle zurückzuschieben, dein Herz zu prüfen, deine Blickrichtung zu prüfen, die Herrschaftsfrage zu klären, dass Gott an erster Stelle ist und bleibt. Und dazu möchte ich uns, wie gesagt, ermutigen und ich möchte zum Schluss das noch mit einem Gebet zum Ausdruck bringen. Herr, ich danke dir, dass du manchmal auch solche Themen ansprichst, die für uns unangenehm sind. Wir haben das gemerkt, wenn man den Geldbeutel wirklich weitergeben muss, das ist nicht so ganz einfach. Vor allem, wenn dann jemand anderes entscheiden dürfte, was er rausholt. Geld hat schon einen großen Einfluss auf unser Leben und das ist ja auch gut so. Du bist auch nicht gegen Geld, sondern gegen Geldgier, gegen Habgier. Und du kannst uns helfen, dass wir nicht geldgierige, habgierige Menschen sind, die vom Geld bestimmt werden, sondern dass das Geld wirklich unser Diener sein darf, ein wunderbarer Diener, mit dem wir dich und gute Dinge unterstützen, uns auch etwas gönnen dürfen, auch Geld sparen dürfen. Aber bewahre uns davor, dass das Geld eben unser Herr oder Meister wird oder sogar der Götze, der abscheuliche Gott, dass wir rechtzeitig auch immer wieder diesen Blick auf dich wahren und halten und dass wir dir auch immer wieder erlauben, die Herrschaft in unserem Leben ja zu übernehmen, den ersten Platz einzunehmen. Und das wollen wir dich heute bitten, Herr, dass du ja wieder den ersten Platz in unserem Leben einnimmst, dass du uns wieder korrigierst, wo wir das nötig haben. Und ich danke dir, dass wir hier reich beschenkt sind in unserem Land und mit unserem Geld viel Gutes tun können für uns und für andere Menschen. Und gib uns, dass wir das gerne tun, ohne dass es uns wehtut. Ja, dass wir anderen damit dienen können und ja, dass wir gute Haushalter sind und mit dem gut umgeben, was du uns anvertraut hast. Ich danke dir, Herr, dass wir dich ehren dürfen, loben dürfen, preisen dürfen durch den Gottesdienst, die Lieder, die wir singen, das Hören der Predigt, aber auch im Alltag, wie wir eben ganz konkret mit unserem Geld umgehen. Hilf uns dabei, erzieh uns zu guten Haushaltern und segne jetzt auch ja, den weiteren Ablauf des Gottesdienstes. Amen. Ja, wir singen.